Ich habe dieses verhältnismäßig lange Kapitel in zwei Teile unterteilt. Esther Kapitel 9, die Verse 1 bis 19, der erste Teil, der Triumph der Juden. Erstens der Triumph der Juden, Kapitel 9, Verse 1 bis 19. Dann zweitens das bleibende Gedächtnis der Errettung, Kapitel 9, Verse 20 bis 32. Das bleibende Gedächtnis der Errettung, 9, die Verse 20 bis 32. Ich lese die ersten 10 Verse aus diesem 9. Kapitel. Und im 12. Monat, das ist der Monat Adar, am 13. Tage desselben, als das Wort des Königs und sein Befehl zur Ausführung kommen sollten, an dem Tag, da die Feinde der Juden gehofft hatten, sie zu überwältigen, es wandte sich aber so, dass sie, die Juden, ihre Hasser überwältigten, da versammelten sich die Juden in ihren Städten, in allen Landschaften des Königs Ahasveros, um Hand an diejenigen zu legen, welche ihr Unglück suchten. Und niemand konnte vor ihnen bestehen, denn die Furcht vor ihnen war auf alle Völker gefallen. Und alle Fürsten der Landschaften und die Satrapen und die Landpfleger und diejenigen, welche die Geschäfte des Königs besorgten, unterstützten die Juden, denn die Furcht vor Mordokai war auf sie gefallen. Denn Mordokai war groß im Hause des Königs und sein Ruf ging durch alle Landschaften. Denn der Mann Mordokai wurde immerfort größer. Und die Juden richteten unter allen ihren Feinden eine Niederlage an, indem sie sie erstachen, ermordeten und umbrachten. Und sie taten an ihren Hassern nach ihrem Wohlgefallen. Und in der Burg Susan töteten die Juden und brachten um 500 Mann. Und sie töteten Parshandat und Dalfon und Aspata und Porata und Adalia und Aridata und Parmashta und Arisai und Aridai und Vajesata, die 10 Söhne Hamans, des Sohnes Hamedatas, des Widersachers der Juden, aber an die Beute legten sie ihre Hand nicht. Ja, hier steht dieser Satz im ersten Vers, es wandte sich aber so. Und das ist wiederum eine auffällige Formulierung. Es wird ganz einfach der Name Gottes verschwiegen. Dabei wissen wir, Gott wandte es so. Das ergab sich nicht von selbst. Das war nicht ein Zufall. Und was hier geschieht, ist nur erklärbar durch Gottes Wirken. Die Juden waren ja nicht ein gar zahlreiches Volk. Und woher kam es, dass die vielen Völker in diesem riesigen Reich, in dem zahlreiche Völker lebten, dass all diese Völker diesen Schrecken vor den Juden in den Knochen hatten? Die Juden waren ganz sicher nicht die Ursache, sondern das wirkte Gott. Und das ist umso erstaunlicher, wenn wir bedenken, dass es sich hier um ein Volk handelt, das eigentlich seinen Glauben kompromittiert hatte. Dass es ganz sicher nicht verdient hatte, dass dieses Beistandes, dieser Wendung seitens Gottes und dieses Beistandes Gottes ganz sicher nicht würdig war, ganz sicher nicht. Vom ersten bis zum letzten geht dieser Gedanke durch die Bibel, dass Gott um seinetwillen handelt und dass er in seiner Dinge Werke der Errettung tut, die allesamt nicht verdient sind. Wir erinnern uns vielleicht an 1. Mose 35. 1. Mose 35, da steht etwas ganz Ähnliches wie der Schrecken Gottes auf verschiedene Städte kommt. In 1. Mose 34 lesen wir von ebenfalls so etwas wie einer unerlaubten Verbindung, welche die Familie Gottes eingeht. Eine Tochter aus dem Haus Jakobs, aus dem Haus Israels, Dina, verbindet sich mit einem heidnischen Mann. Und so sollte sicher nicht geschehen. Und wir sehen dann, wie zwei Söhne Jakobs, Ruben und Levi, Simeon und Levi, wie sie eine furchtbare Rache üben, die ganz sicher auch nicht richtig war. Es sind da Verstrickungen von Sünde, von Schuld. Und dann 1. Mose 35, direkt anschließend, Gott sprach zu Jakob, mache dich auf, ziehe hinauf nach Bethel und wohne da selbst. Und dann Vers 2, da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren, tut die fremden Götter hinweg. Hier geschieht so etwas wie im Buch Esther auch, eine Reinigung. Man bezieht wieder Stellung, Position, wird sich darüber bewusst, wer man eigentlich ist, was die Berufung ist. Und dann sehen wir, wie Gott handelt. Vers 3, wir wollen uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen. Und dann Vers 4, sie gaben Jakob alle fremden Götter. Jakob vergrub sie unter der Terebinte, die bei Sichem ist, und sie brachen auf. Und wo sind jetzt die Verfolger, die Jakob und seiner Familie heimzahlen für ihre Gewalttat? Wo sind sie? Und da steht, und der Schrecken Gottes kam über die Städte, die rings um sie her waren, sodass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten. Nun, wir haben nicht alle Erklärungen dafür, wir verstehen nicht Gottes Weg, aber wir sehen hier, wie Gott in seiner Gnade ein völlig unwürdiges Haus, eine unwürdige Familie schützt, bewahrt, um seiner Verheißungen willen. Gott hat Abraham Verheißungen gegeben, und diese Verheißungen galten seinem Sohn und galten seinem Sohnsohn und galten seinen Nachfahren. Und aufgrund dieser Verheißungen hat Gott auch im Perserreich das Volk der Juden bewahrt. Die haben es nicht verdient. Und es ist wirklich so, wie gestern Abend auch jemand betete, eigentlich hätte der erste Erlass Bestand haben sollen, wenn es auf Recht angekommen wäre. Die Juden hatten doch jeden Anspruch auf Gottes Hilfe verwirkt. Nun, das hat jeder Sünder. Kein Sünder hat Anspruch auf Gottes Hilfe. Wir dürfen ja nicht Gott sagen, du musst uns helfen. Gott muss uns überhaupt nicht helfen. Und manchmal macht er das uns auch bewusst und will das uns auch zeigen. Und der Herr hat das auch manchmal Menschen gezeigt. Als eben diese kananäische oder syrophönizische Frau zum Herrn kam, wir haben ziemlich am Anfang der Woche diesen Abschnitt gehört, Walter hat ihn gelesen, und bittet den Herrn etwas und der Herr hört gar nicht auf sie. Bis die Jünger sagen, schick sie doch weg, die schreit da hinter uns her. Und dann sagt ja der Herr dieser Frau, wo sie ihn um etwas bittet, dass es nicht schön ist, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hündlein zu geben. Das scheint uns ganz unverständlich. Aber der Herr wollte einmal mehr deutlich machen, wir haben keinen Anspruch auf Gottes Hilfe, auf Gottes Beistand. Wir können uns nicht ein Recht darauf ausrechnen, Gott muss uns helfen. Jetzt muss er kommen, das ist seine Pflicht, das ist sein Geschäft, das ist sein Metier. Es ist nicht so. Er schuldet uns nichts. Gott hat Errettung bereitet, Gott hat Verheißungen gegeben, Gott hat in Christus Heil bereitet, Gott hat in Christus erwählt, ohne dass er es schuldete, auch nur einen zu retten, überhaupt Errettung zu bereiten und auch nur eine Seele zu erwählen. Wir sollten das nicht vergessen. Nicht vergessen, dass wir wirklich, wie Paulus in 1. Korinther 15, Vers 10 sagt, ich hatte mir diesen Vers notiert für heute, den wollte ich hier in diesem Zusammenhang Lesen, Walter hat ihn am Vormittag in der ersten Stunde schon gelesen. 1. Korinther 15, 10. Paulus kann das nicht begreifen, dass Gott einen solchen wie ihn überhaupt erretten wollte und darüber hinaus zum Diener machen wollte. Und dann sagt er, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Durch Gottes Gnade. Was heißt das? Er will damit sagen, das ist nicht in mir begründet. In mir, Paulus, ist nichts, das Gott dazu veranlasst hätte, mich zu retten und mich zu seinem Diener zu machen. Das ist nur in Gott begründet. Ich habe versucht, das deutlich zu zeigen und deutlich uns bewusst zu machen, dass alles Gericht, dass das immer vom Menschen erwählt und verschuldet ist. Der Tod ist der Lohn der Sünde. Wir haben dafür gearbeitet und es redlich verdient, dass Gott uns verdammt. Die Verdammnis ist verdient. Es ist wirklich so, wie wir an einem Abend an Judas sein. Judas wählte den Tod, wählte die Verwerfung. Der Mensch wählt das Böse und tut das Böse. Und darum ist die Verstoßung und die Verdammnis immer vom Menschen veranlasst, nie in Gott veranlasst. Mit seinem eigenen Willen wählt der Mensch das Böse. Aber das Heil, das Gute, die Errettung, die wählt nicht der Mensch. Wir haben ja keinen guten Willen, etwas Gutes zu wünschen und zu wählen. Das wählt Gott. Und wir machen oft diesen Fehler, wir denken, weil wir das Böse wählen, genauso wählen wir auch das Heil. Und gerade das sagt uns die Bibel, dass es nicht so ist. Gott wählt an unserer Stelle das, was wir nie von uns aus gewählt hätten. Das ist das Unbegreifliche. Und so haben wir hier im Buch Esther ein Volk, das uns beschrieben wird, das in Not kommt, aus dieser Not errettet wird, weil bevor dieses Volk existierte, Gott ihnen Verheißungen gegeben hatte. Nämlich ihrem Vater Abraham. Also keiner der Geretteten unter diesen Juden hatten das verdient. Keiner. Sie konnten nur sagen, Gott ist seinen Verheißungen Abraham gegenüber treu geblieben. Und wenn wir jetzt zurückgehen und uns fragen, ja, hat es Abraham denn verdient, dass Gott ihn erwählte? Und hat er es verdient, dass darum seine ganze Nachkommenschaft gesegnet würde? Dann sehen wir, dass Gott dem Abraham erschien und ihn rief. Und wenn wir uns fragen, warum, dann finden wir als Antwort nur die, Gott erschien dem Abraham und rief den Abraham, weil Gott Abraham erschien und ihn rief. Ja, es findet sich keine andere Antwort. So sind Gottes Wege, so ist Gottes Gnade. Und ich weiß, dass das ein uns ganz unwillkommener Gedanke ist, zunächst vielleicht sogar anstößig, fremd, wir schieben das von uns, reflexartig, weil uns bewusst wird, in dem Fall sind wir vollständig in Gottes Hand, vollständig in seiner Hand. Wenn wir uns fragen, was war es dazu führte, dass als Gott an uns wirkte und zu uns redete, dass wir nicht so handelten wie Judas? Was war es, das einen Ausschlag gab? Was gab, ja, den Anstoß, dass das Zünglein nicht links, sondern rechts ausschlug in unserem Herzen? Was war es? Und wir müssen einfach sagen, ich weiß die Antwort nicht. Ich kann nur sagen, Gott führt es so, Gott wirkt es so. Natürlich haben wir dann gewählt und ja gesagt. Niemand wird in den Himmel kommen, der sich dem Sohn Gottes nicht unterworfen hat. Aber was war es, das uns dahin brachte, dass wir an ihn glaubten? Und ich habe mir einmal, das war vor einigen Jahren, diese Frage einmal so gestellt, dass ich darüber nachdachte, mir die Frage einmal so gestellt. Erwählt. Wir lesen im Epheserbrief Kapitel 1 in den Versen 3 und 4, Gott hat uns in Christus auserwählt vor Grundlegung der Welt. Das ist eine Tatsache. Und dann habe ich mich gefragt, bin ich erwählt, weil ich gläubig wurde? Oder wurde ich gläubig, weil ich erwählt bin? Beides kann nicht stimmen. Beides kann nicht stimmen. Und lesen wir die Schrift, und wenn Gott zu uns redet, ja, dann überwältigt uns Gott einfach und sagt, ich bin, der ich bin. Im Anfang ist Gott, nicht wir. Und im Anfang ist Gottes Rat, nicht mein Wunsch und meine Wahl. Und so unbegreiflich das ist, so bete ich doch diesen großen Gott darüber an, dass er mich in Christus erwählte, ehe die Welt war. Nun, wenn Paulus das sagt, dann will er ja nicht einfach etwas Chronologisches feststellen und dann versuchen wir hier irgendwie eine Erklärung zu finden und sagen, ja, Gott, der ist ja über der Zeit und er sah von Anfang an meinen Glauben voraus und darum erwählt er mich. Das ist eine List, mit der wir uns das zurechtlegen und dann wäre die Erwählung eben doch in mir begründet gewesen und damit wäre es gar keine Erwählung mehr, sondern hätte Gott einfach anerkannt, aha, er da glaubt, also kann ich ihn retten. Ja, dann wäre die Erwählung nicht Erwählung, sondern Gottes Antwort, also Gottes Reaktion auf etwas, das er an mir sah. Und es ist wirklich so, wie Georg Whitfield einmal sagte, entweder hat Gott uns erwählt oder wir haben Gott erwählt. Beide können nicht zuerst sein. Ist nicht möglich. Einer, entweder Gott oder ich bin zuerst. Und die Gottesfurcht lehrt mich, Gott war zuerst. Von ihm geht alles aus. Ich bin auf ihn angewiesen. Er erwählte uns in Christus. Das heißt, um Christi willen, nicht um unseretwillen. Das ist mal das Erste, was es bedeutet. Vor Grundlegung der Welt. Das bedeutet, dass nichts in dieser Schöpfung ihm den Anlass gab, zu erwählen. Und damit fällt eben dieser Versuch aus. Ja, Gott sah meinen Glauben voraus. Als ich dann einmal lebte in dieser Welt. Nein, Gott erwählte mich, ehe die Welt war, das heißt, nichts in dieser Schöpfung und in dieser Zeit gab Gott den Anlass, sondern der Anlass war in Gott allein. Und in Christus hat er mich erwählt. Das ist das Fundament, auf dem die Bibel aufbaut. Der erste Satz der Bibel lautet wie? Im Anfang schuf Gott. Das ist der wichtigste Satz in der ganzen Bibel. Darum steht er auch zuerst. Dieser Satz gibt das Programm ab für alles, was Gott tut. In der Schöpfung, in seiner Regierung, in der Erlösung und in der Vollendung. Im Anfang Gott. Immer so. Und dort, wo uns die Geschichte der Erlösung beschrieben wird, im Johannesevangelium, erinnert uns wieder daran, im Anfang, ja was war im Anfang? Von wo geht das Heil aus? Nicht von der Not des Menschen, nicht vom Elend des Menschen, nicht von den Bedürfnissen oder der Erlösungsbedürftigkeit des Menschen, sondern von Gott. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Alles ist durch dieses entstanden. Nachher Johannes 1,14 und das Wort ward Fleisch und wohnt unter uns. Und dann Johannes 1,29, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Die Erlösung beginnt mit Gott. Mit ihm. Und das ist der wahre Grund, warum die Erlösung, warum das Heil gewiss und sicher ist. Denn es ruht auf diesem Fundament. Auf dem unveränderlichen Willen Gottes. Nicht auf meinen Willen. Ruhte die Rettung auf meinen Willen, dann müsste ich ja damit rechnen, dass ich einmal nicht mehr will. Und dann bricht das Heil zusammen. Das Heil beginnt aber nicht mit meinem Willen, sondern mit Gottes Willen. Und darum kann ich gewiss sein, Gott wird dafür sorgen, dass mein Wille seinem Willen ergeben bleibt. Oder anders ausgedrückt, Gott wird dafür sorgen, dass mein Glaube nicht aufhört. Und er tut es, indem er mein Leben lenkt, die Umstände lenkt, indem er mich auch züchtigt.
indem er auch Feinde erweckt und die Feinde mich bedrängen lässt und mich dahin bringt, dass ich immer wieder mir bewusst werde, wer bin ich, wozu bin ich berufen? Ich bin ein Kind Gottes, ein Heiliger Gottes, berufen zur Herrlichkeit, wie es Paulus im 1. Thessalonicher Brief sagt. Und das neigt mein Herz wieder ihm zu. Ja, dir will ich leben, dir will ich dienen, für dich will ich da sein, ich bin dein, ich gehöre dir. Und so wendet Gott, es geht von Gott aus, er wendet es so, dass sie, die Juden, ihre Hasser überwältigten. Schauen wir uns einmal das zweite Mosebuch an. Das zweite Mosebuch ist das Buch der Errettung. Und in diesem zweiten Mosebuch wird uns ausführlich, anschaulich und vollständig dargelegt, woher Errettung kommt, woraus wir errettet werden müssen, wie wir errettet werden und wozu wir errettet werden. Wird alles gesagt. Und meistens, wenn man an das zweite Mosebuch denkt und das erste Kapitel aufschlägt, dann liest man so die ersten paar Verse, man schnetzelt sie so runter, weil eigentlich mit dem Vers 8 erst ja, die Handlung beginnt. Hier geht es erst richtig los. Und vergisst dann irgendwie das, was dort steht und lies von der Not der Israeliten und das leuchtet uns dann sofort ein, natürlich, hier wird die Not beschrieben, aus der Israel errettet werden muss. Und das ist die Not, die beschrieben wird, aus der Sünder errettet werden muss. Die Rettung beginnt also damit, dass uns die Not gezeigt wird und Not bewusst wird, aus der wir errettet werden müssen. Zunächst ist es auch so, wir erfahren und erleben es so, eben aus unserer Froschperspektive, wir spüren die Not. Und irgendetwas drängt uns und schiebt uns im Leben, wir werden frustriert und dann beginnen wir den Herrn zu suchen und dann eines Tages finden wir in ihm das Heil und nachher rückblickend, bei einigen geschieht das bald, bei anderen dauert es länger, ist verschieden, merken wir, es war ja von Anfang an Gottes Absicht, mich zu retten. Das ging von Gott aus. Er suchte mich, ehe ich ihn suchte. Er hatte mich erwählt, ehe ich sein Heil wählte. Es ging von ihm aus. Und genau so beginnt das zweite Mosebuch. Wie beginnt nämlich das zweite Mosebuch? Eben nicht mit der Beschreibung der Not der Israeliten, sondern, und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten kamen. Mit Jakob kamen sie, ein jeder mit seinem Hause. Und dann werden die Namen genannt: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Sebulon, Benjamin, Dan und Naphtali, Gad und Aser. Es waren aller Seelen, die aus den Ländern Jakobs hervorgegangen waren, 70 Seelen. Die Namen werden genannt und dann werden sie gezählt. Nun, wer sind das, diese Namensträger? Das Buch beginnt mit einem und so beginnt man einfach kein Buch. Und wer unter uns schon ein Buch geschrieben hat, hat ganz sicher nicht begonnen, indem er und schrieb als erstes Wort. Aber Mose beginnt dieses Buch so, weil er uns mit diesem und daran erinnern wird, das ist die Fortsetzung von etwas, das vorher geschrieben ist vom ersten Mosebuch. Und dort lesen wir ja von diesen Namen. Die sind die Namen der Söhne Israels. Israel, Jakob. Ah, das sind seine Söhne. Und was wissen wir von Jakob? Und was wissen wir von dessen Vater Isaac und von dessen Vater Abraham? Gott hat Abraham und seinen Nachkommen eben den hier genannten Verheißungen gegeben. Ihr sollt leben, ihr sollt euch mehren, ich gebe euch ein Land. Er hat sogar das Programm angekündigt. Ihr werdet Fremdlinge sein in einem Land, 400 Jahre, aber ich werde euch herausführen. Das ist Gottes Vorsatz. Und hier wird von denen geredet, welche Gegenstand von Verheißungen sind, bevor die Not beschrieben wird. Und das zeigt uns in diesem Buch der Errettung, dass die Errettung eben mit Gottes Vorsatz beginnt. Nicht mit unserer Not. Wir erleben es zwar so, aber nachher merken wir es nachträglich. Es begann ja mit Gott, nicht mit mir. Und dieses Buch der Errettung führt zu einer Gedächtnisfeier der Errettung, zum Passa. Das Passa, das jährliche Gedächtnis an die Errettung. Und wir kommen jetzt im Buch Esther am Schluss dieses Buches auch zu einer Gedächtnisfeier. Zuerst haben wir also diesen Triumph der Juden und dann folgt das bleibende Gedächtnis der Errettung. Und das kann kein Zufall sein, dass dieses Gedächtnis der Errettung, das im Buch Esther beschrieben wird, in welchem Monat gefeiert wurde. In welchem Monat geschah denn, wir haben den Vers gelesen, Kapitel 9, Vers 1, in welchem Monat geschah denn diese Wende? Ja, im 12. Monat. Also im letzten Monat des Jahres. Und das Passa? Erster Monat des Jahres. Erster Monat des Jahres. Ganz richtig. Erster Monat des Jahres, 2. Mose 12. 2. Mose 12. Von Vers 1 an, und der Herr redete zu Mose und Aaron im Lande Ägypten und sprach, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll euch der erste sein von den Monaten des Jahres. Und damit machte Gott auch deutlich, dass sein Heil, seine Errettung, das ist der Anfang ihrer Geschichte. Und das ist ja auch der Anfang unserer Geschichte. Der Anfang unserer Geschichte ist die Errettung, die wir erfuhren. Das steht am Anfang. Am Anfang des Jahres das Passa und am Ende des Jahres dieses Gedächtnisfest Purim, wie es genannt wurde, auch einer Errettung und einer Befreiung. Und das kann kein Zufall sein. Wir haben uns ja daran erinnert im Kapitel 3, als Haman diesen Anschlag gegen die Juden plante, da hat er ja sich einen Termin ausgesucht. Und wie kam er auf seinen Termin zur Ausführung seines Plans? Durch das Los, hat das Los geworfen. Wer bestimmt, wie das Los entscheidet? Gott. Und wir haben einen Vers dafür gefunden. Wer weiß noch wo? Sprüche 16, Vers 33. Das Los wird im Busen geworfen, aber all seine Entscheidung kommt von dem Herrn. Also der Herr hat es so gewollt, dass auch dass dieses Gedächtnis, das Ereignis und nachher das Gedächtnis auf den letzten Monat des Jahres falle. Und so wird uns deutlich, dass am Anfang des Jahres das Gedächtnis an die Errettung, am Ende des Jahres auch ein Gedächtnis an der Errettung, aber weil es am Ende des Jahres ist, ist das natürlich ein Hinweis darauf, dass das, was Gott angefangen hat, in der Errettung, was er verheißen hat, dass er dieses Heil auch vollenden wird. Und es wird eine endgültige, bleibende Errettung geben. Die Juden waren zwar errettet worden, aber sie warten noch auf eine zukünftige, größere, bleibende Errettung. Die ist noch nicht geschehen. Wir sind ja auch gerettet. Aber wir warten auch auf eine kommende Errettung, oder nicht? Was sagt uns das Neue Testament? Ja, richtig. Sagt den ganzen Satz. Auf Hoffnung sind wir gerettet, ja. Wer weiß, wo das steht? Römer 8, ja. Schlagen wir diesen Vers auf. Römer Kapitel 8,
Vers 24. Römer 8, Vers 24. Denn in Hoffnung sind wir errettet worden. Das sollen wir nicht falsch verstehen. Das heißt nicht, ich hoffe dann irgendwann einmal vielleicht gerettet zu werden. Hoffnung ist hier nicht in der Art zu verstehen, wie wir Hoffnung gebrauchen, umgangssprachlich. Gestern haben wir gehofft, dass es endlich einmal aufhört zu regnen. Jetzt hat es aufgehört zu regnen. Diese Art Hoffnung ist nicht gemeint. Denn wenn wir sagen, wir hoffen, es regnet, und ah ja, ihr hofft ja alle, Deutschland wird Fußballweltmeister. Eben, das ist eine Art Hoffnung. Damit drückt man einfach ein subjektives Wünschen aus, hat aber gar kein Wissen darüber, ob sich dieses Wünschen erfüllen wird. Das ist menschlich Hoffen. Aber die biblische, die christliche Hoffnung, das ist auch etwas Zukünftiges. Aber im Gegensatz zu dieser umgangssprachigen Hoffnung, wie steht es um unser Wissen dieser Sache, dieser erwarteten und erwünschten Sache? Ja, wir wissen, es tritt ein. Es ist gewiss. Es ist so gewiss, als wäre es schon geschehen. Die Hoffnung ist also nichts anderes als Glauben, Vertrauen auf etwas Wirkliches, das noch nicht offenbar ist. Aber es ist genauso wirklich, als wäre es schon offenbar. Richtig. Hebräer 11, Vers 1. Lesen wir diesen Vers. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. In Hoffnung sind wir errettet, das heißt, wir sind errettet, aber wir wissen, es gibt eine Vollendung dieser Errettung. Nämlich eine Errettung nicht nur von den Folgen der Sünde, und von der Macht der Sünde, sondern auch von der Gegenwart der Sünde. Wir werden aus allem Sündigen herausgenommen werden. Und es wird keine Sünde mehr an uns und um uns herum mehr sein, die uns bedrängt und oft auch verleitet und manchmal auch niedertritt. Wir werden herausgenommen werden aus dieser sündigen Welt und aus diesen sündigen Umständen. Und werden beim Herrn sein. Das ist die Hoffnung der Errettung. Diese Hoffnung steht noch aus. Paulus redet einige Male von Hoffnung. Im Galaterbrief, in Kapitel 5. Galater 5, Vers 5. Denn wir erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Und auch das haben dann Menschen so erläutert, ja, wir wissen nie, ob Gott uns gerecht spricht. Wir müssen darauf warten, das kommt erst noch aus. Darum kann es keine Heilsgewissheit geben. Was bedeutet denn die Hoffnung der Gerechtigkeit? Sind wir gerecht oder sind wir es nicht? Wir sind gerecht. Wir sind gerechtfertigt. Nur sind nicht alle Folgen dieser Rechtfertigung eingetreten. Es sind noch nicht alle Folgen der Rechtfertigung eingetreten. Die wichtigsten Folgen sind schon eingetreten. Wir haben Zugang zu Gott. Das sagt Paulus in Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir Zugang zu Gott, zu dieser Hoffnung. Aber wir haben noch nicht alle Ergebnisse der Rechtfertigung empfangen. Und ein Ergebnis der Rechtfertigung ist die Verherrlichung. Die steht noch aus. Also die Hoffnung der Gerechtigkeit. Oder Titusbrief, Kapitel 1. Vers 2, die Hoffnung des ewigen Lebens, welches Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor den Zeiten der Zeitalter. Die Hoffnung des ewigen Lebens.
Das heißt auch nicht, ja, wir hoffen, dass wir vielleicht dann am Schluss doch das ewige Leben haben. So wie es Katholiken oder Menschen, auch Evangelische, die das Evangelium nicht kennen, sich vorstellen. Es kommt dann aus. Wir können nur das Beste hoffen. Vielleicht habe ich dann auch das ewige Leben. Das ist nicht gemeint. Die Hoffnung des ewigen Lebens heißt wiederum, wir haben das ewige Leben, wer den Sohn hat, hat das Leben. Aber es ist dieses Leben noch nicht geoffenbart worden, in allen Stücken. Denn zu diesem Leben gehört auch die Unverweslichkeit und dieser unverwesliche Leib, den wir empfangen werden. Also die Hoffnung des ewigen Lebens. Und so haben auch wir eine noch ausstehende Errettung vor uns. Die Juden hatten dazu zwei Feiern. Die eine Feier, Passa, haben sie Jahr für Jahr gefeiert. Die andere Feier, Purim, feiern sie auch von Jahr zu Jahr. Und eigentlich ist dieses Purim, der Sinn dieses Purim ist, einmal, dass die Juden ihre Dankbarkeit damals äußerten, Dankbarkeit für diese Errettung, das Gedächtnis der Errettung, weckt die Dankbarkeit für diese Errettung. Gleichzeitig ein Angeld auf eine kommende Errettung. Durch dieses Purim hat Gott den Juden verheißen, auch wenn wahrscheinlich die wenigsten heute sich dessen bewusst sind und das verstehen, hat Gott verheißen, ich werde euch bis zuletzt bewahren und ich werde euch, dieses mein Volk, das ich erwählt habe, werde ich vollenden. Es werden noch furchtbare Feinde auf den Plan treten. Weit schlimmer als Haman. Werden auf den Plan treten und werden noch einmal versuchen, dieses Volk zu vernichten. Es wird nicht gelingen. Und das Purim erinnert die Juden daran, so wie Gott uns damals errettet, als alles verloren aussah, wird uns Gott bewahren und erretten. Uns aufbewahren für eine große Errettung, die noch aussteht. Das wäre die Hoffnung der Juden, aber leider haben sie diese Hoffnung ziemlich verloren und vergessen. Im Talmud steht Folgendes, dass man am Purim, das nach der jüdischen Tradition eben zu einer Art Karneval geworden ist, am Purim soll man so viel trinken, bis man nicht mehr zwischen verflucht sei Haman und gelobt sei Mordecai unterscheiden kann. Da muss man also schon ziemlich zu sein. Vernagelt, bis man diesen Unterschied nicht mehr weiß. Und das ist irgendwie bezeichnend für das, was mit dem Judentum passiert ist, dass es wiederum eigentlich so ist wie in den Tagen Esthers. Es ist einfach ein Volk unter anderen, auch erfolgreich, geschäftstüchtig, machen Politik, führen ihre Kriege, wollen ihre Ziele erreichen, haben ihren Ehrgeiz. Aber Gott wird dieses Volk noch einmal in diese Klemme führen. In diese furchtbare Klemme. Wo sie denken, jetzt ist alles aus. Und dann werden sie merken, es gibt nur eins. Jetzt müssen wir uns auf den Gott unserer Väter besinnen. Der Gott unserer Väter. Nur er kann uns retten. Und er wird es dann tun. Also dieses Volk wird durch die Drangsal Jakobs gehen. So heißt sie. Die Drangsal Jakobs. Drangsal für Jakob. So übersetzt es sogar die alte Elberfelder, in Jeremia 30, Vers 7. Eine Zeit der Drangsal für Jakob. Wehe, denn groß ist jener Tag ohne Gleichen, und es ist eine Zeit der Drangsal für Jakob. Doch wird er aus ihr gerettet werden. Nun, das, was die Juden auf zwei Feste aufteilten, Passa und Purim, zwei Gedächtnisfeiern, das hat die christliche Gemeinde im Mahl des Herrn. Beim Mahl des Herrn machen wir genau diese beiden Dinge. Wir schauen zurück, das große Heil, das der Herr wirkte, und wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er kommt. Und so verkündigen wir damit jedes Mal auch unsere Hoffnung auf die noch ausstehende Errettung. Und der Herr will einfach, dass wir dieses Gedächtnis im Herzen tragen. Und darum war es mir so wichtig, ein bisschen auszuholen und zu zeigen, woher diese Errettung kommt, wem wir sie verdanken. Nun, das zweite Mosebuch zeigt uns eben, die Errettung geht von Gott aus. Und nachher zeigt uns das erst das zweite Mosebuch auch, wodurch die Errettung geschieht. Und lass mich das noch in zwei, drei Sätzen euch zeigen, wodurch die Errettung geschieht. Das wird in den Kapiteln 2 bis 12 gezeigt, behandelt. Also Kapitel aus, woher kommt die Errettung und woraus müssen wir errettet werden? Kapitel 1, 2. Mose, dann 2. Mose, Kapitel 2 bis 12, wodurch geschieht die Errettung? Und so steht im 2. Mosebuch gleich im 1. Vers schon: Ein Mann vom Hause Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis, und die Frau ward schwanger und gebar einen Sohn. Der da geboren wird, ist der Retter, Mose. Also die Geburt eines Retters. Wodurch wurden wir errettet? Wie hat Gott seinen Vorsatz erfüllt? Seinen Vorsatz der Errettung. Ja, Gott ist ja allmächtig, er kann einfach befehlen und es wird so. So stellen sich die Muslime vor. Allah kann alles machen. Allah kann alles. Kann einfach sagen, du kommst in den Himmel, du fährst in die Hölle. Allah macht, was er will. Wir sehen in der Bibel, wie Gott seinen Vorsatz verwirklicht, indem er Mensch wird. Er wird Mensch, um als Mensch die Schuld des Menschen zu sühnen. Und so führt das Ende dieses Abschnittes, 2. Mose 2 bis 12, uns eben zum Tod des Retters. 2. Mose 12, Passa. Menschwerdung und Tod des Retters, das ist die Methode, die Gott verwandte. Und das ist mir noch einmal so unbegreiflich wie die Tatsache der Erwählung. Das ist mir genauso unbegreiflich. Wie kann Gott Mensch werden? Und als Mensch unter Menschenleben, wahrer Mensch und doch Gott gleichzeitig. Und dann, dass er in den Tod geht. In den Tod geht für Schuldige. Unbegreiflich. Unbegreiflich. Das ist der Weg, auf dem er uns errettet hat. Und Gott wollte, dass wir das Gedächtnis dieser Rettung behalten. Er wollte es in seinem alttestamentlichen Volk, Jahr für Jahr, sollten Sie sich daran erinnern, der Herr Jesus hat in der letzten Nacht, als er mit den Seinen zusammen war, gesagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Das ist mein Leib für euch. Ich wurde Mensch um euretwillen, sagt er damit. Ich nahm einen Leib an, wurde Mensch für euch. Und das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden vieler. Sein Tod. Das ist das Gedächtnis, das wir behalten. Und dann hat der Herr, als er dieses Mal einsetzte, von diesem Tag geredet, da er es neu essen und trinken wird mit den Seinen. Das ist eben die kommende, die ausstehende Errettung, auf die wir warten. Matthäus 26. Verse 26 bis 29. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus, dies ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis an jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde. Der Herr wird kommen. Wir werden zum Herrn eingehen. Seine Rettung wird dann vollendet werden. Und so gedenken wir an jedem ersten Tag der Woche, wenn wir zusammenkommen, des Kommens des Herrn, des Werkes, das er tat, und wir verkündigen damit seinen Tod, bis er kommt. Bis er kommt. Er kommt. Und das Buch Esther endet mit einem Hinweis auf die Erhöhung und Regierung des Messias. Es wird hier von Mordecai geredet. Das, was hier für kurze Zeit geschah, für kurze Zeit war ein Jude Der zweite in diesem Weltreich. Es kommt ein Tag, da wird ein Jude der König der Könige sein. Der Mensch, Jesus von Nazareth, der Menschensohn, wird dann regieren. Lesen wir noch das Kapitel 10. Und der König Ahasveros legte dem Land und den Inseln des Meeres eine Abgabe auf und alle Taten seiner Gewalt und seiner Macht und die Beschreibung der Größe Mordokais, zu welcher der König ihn erhob, sind sie nicht geschrieben im Buch der Chroniken der Könige der Meder und Perser. Und da haben wir einen schönen Hinweis dafür. Ja, die Chroniken der Meder und der Perser, die sind verblichen. Niemand weiß, wo sie sind. Und auch eben Mordokais Macht und Ehre, die ist verblichen, ist nicht mehr da. Aber wir wissen von einer anderen Chronik, die nie verbleichen wird. Und dort wird von einem geredet, der einst herrschen wird über die ganze Schöpfung. Dessen Herrlichkeit nie weichen wird. Nie verbleichen wird. Das sind die von Gott gegebenen und inspirierten Chroniken seiner Taten, seiner Werke, seiner Errettung. Denn Mordokai der Jude war der zweite nach dem König Ahasveros und groß bei den Juden, wohlgefällig der Menge seiner Brüder. Er suchte das Wohl seines Volkes und redete zur Wohlfahrt seines ganzen Geschlechts. Das ist ein großartiger Abschluss dieses Buches. Und lass uns jetzt einfach noch einmal sehen, wie dieses Buch anfängt und wie es endet. Denn wir haben hier eine Demonstration dessen in kleinem Rahmen, dessen, was Gott in der ganzen Menschheitsgeschichte tut, in der Heilsgeschichte tut. Zu Beginn dieses Buches, ziemlich zu Beginn dieses Buches, steigt ein Hasser der Juden auf, kommt zur Macht und sinnt darauf, dieses Volk zu vernichten. Und am Anfang der Menschheitsgeschichte ist einer aufgestiegen, hat alle Macht bekommen durch die Schuld des Menschen, der darauf sinnt, die Menschheit zu vernichten. Er heißt Menschenmörder. Und wir sehen, wie am Ende dieses Buches einer erhöht wird, der nicht darauf sinnt, die Juden zu vernichten, sondern im Gegenteil, der das Wohl dieses Volkes sucht. Und am Ende der Menschheitsgeschichte wird einer erhöht sein, der wird das Wohl der Seinigen suchen. Und dazwischen, vom Anfang bis zum Ende, haben wir das Wunder der göttlichen Regierung. Wie Gott eine solche Welt, in der der Mensch die Sünde eingeladen hat, geholt hat, hereingeholt hat, wie Gott in einer solchen Welt des Bösen und der Sünde diesen Vorsatz verwirklicht, dieses Ziel erreicht. Das ist nicht ein Traum, Wirklichkeit. Eines Tages wird der Gerechte herrschen. Eines Tages wird Leben und Herrlichkeit das Los einer erlösten Menschheit sein. Und Gott bringt das fertig. Und Gott bringt es fertig, solche wie du und ich sind, Sünder, zu rufen, zu ziehen, unsere Herzen zu neigen, ihm zuzuneigen, uns zu erziehen, dass wir mit ihm, für ihn leben wollen und den Weg gehen wollen, bis wir da sind, wo er es sich vorgesetzt hat. Ja, was für ein Gott, was für ein Gott, was für ein Retter, was für ein Erlöser und auch was für ein Lehrer. Ich will mit diesen Versen schließen, die aus den Reden Elihus stammen. Aus den Reden Elihus, die er zu Hiob sagt. Hiob 36, Vers 22. Das, was Hiob lernte durch seine Not und durch seine Wiederherstellung, was die Juden lernten und noch lernen werden durch ihre Not und Errettung, das, was auch wir lernen. Durch die ganze Not, das ganze Elend der Sünde, das über uns gekommen ist, wie Gott uns herausgeführt hat und jetzt hindurchführt durch eine solche Welt. Ja, darüber können wir diesen Satz schreiben. Hiob 36, Vers 22. Siehe, Gott handelt erhaben in seiner Macht. Wer ist ein Lehrer wie er? Wer hat ihm seinen Weg vorgeschrieben? Wer dürfte sagen, du hast Unrecht getan?
Nein, gedenke daran, dass du sein Tun erhebst, welches die Menschen besingen. Und das bleibt uns nur noch zum Schluss, sein Tun zu erheben. Sein Tun. Wir können nicht anders, als es rühmen, es erheben und es besingen.